Ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen Ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Tödliches Erbe. Die Sonne glitzert auf dem Starnberger See, als ich die geschwungene Auffahrt zur Villa Hohenstein hinauffahre. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Mordkommission. Und heute führt mich mein Weg in eine Welt, die den meisten Menschen verschlossen bleibt. Die Welt der alten deutschen Industriedynastien, wo Reichtum und Macht über Generationen weitergegeben werden. Und manchmal auch Schuld. Die Villa ist ein imposantes Gebäude im Jugendstil, umgeben von einem weitläufigen Park mit alten Bäumen. Polizeiautos und ein Leichenwagen stehen bereits vor dem Eingang. Ein uniformierter Kollege führt mich durch eine marmorne Eingangshalle mit hoher Decke in das Arbeitszimmer im Westflügel. Der Raum ist beeindruckend. Holzgetäfelte Wände, deckenhohe Bücherregale, schwere Vorhänge aus dunkelrotem Samt. An den Wänden hängen Gemälde, die selbst mit meinen begrenzten Kunstkenntnissen als außergewöhnlich wertvoll zu erkennen sind. Expressionisten, wenn ich raten müsste. In Vitrinen stehen Skulpturen und kleinere Kunstobjekte. Inmitten dieser Pracht liegt Richard Hohenstein, 68, Erbe eines Industrieimperiums und leidenschaftlicher Kunstsammler. Sein Schädel ist eingeschlagen, Blut hat sich auf dem antiken Perserteppich ausgebreitet. Neben ihm liegt die Tatwaffe, eine schwere Bronzeskulptur, ein expressionistisches Werk, das einen verzerrten menschlichen Torso darstellt.
Ernst Barlach,
sagt eine Stimme hinter mir.
Etwa 300.000 Euro wert.
Ich drehe mich um und sehe eine elegante Frau mittleren Alters mit kühlem Blick. Sophia Hohenstein, stellt sie sich vor. Die Tochter. Sie zeigt keine sichtbaren Anzeichen von Trauer. Ihre Stimme ist fest und kontrolliert. Als Kunsthistorikerin kann sie nicht anders, als den Wert des Mordwerkzeugs zu benennen. Eine seltsame erste Reaktion auf den gewaltsamen Tod des eigenen Vaters. Die Szene wirkt auf den ersten Blick wie ein Einbruch mit tödlichem Ausgang. Ein Fenster ist eingeschlagen, Schubladen stehen offen, Papiere liegen verstreut. Doch sofort fallen mir Unstimmigkeiten auf. Nichts wurde gestohlen, nicht einmal die kleineren, wertvollen Kunstobjekte, die leicht zu transportieren wären. Und der Mord geschah ausgerechnet während einer exklusiven Familienfeier zum 68. Geburtstag des Opfers. Alle Verdächtigen befanden sich unter einem Dach. Wer hat ihn gefunden? Srenja, frage ich. Marie, unsere Haushälterin, antwortet Sophia. Sie wollte fragen, wann der Champagner serviert werden soll. Marie Schmidt ist eine ältere Frau mit grauen Haaren und wachsamen Augen. Sie wirkt erschüttert, aber gefasst, als hätte sie mit einem solchen Ende gerechnet. Er war bereits tot, als ich ihn fand, sagt sie mit leichtem osteuropäischen Akzent. Ich habe nichts berührt, sofort die Herrschaften gerufen und dann die Polizei. Die Herrschaften, das sind Elisabeth Hohenstein, Richards zweite Ehefrau, 38, elegant und distanziert. Alexander Hohenstein, 42, der Sohn aus erster Ehe, ein verbitterter Mann mit finanziellen Problemen. Klaus Weber, der langjährige Anwalt und Vertraute der Familie, und Professor Berger, ein Kunstexperte, der kürzlich eine Expertise für Hohensteins Sammlung erstellt hatte. Eine illustre Gesellschaft, und jeder von ihnen hatte Zugang zum Tatort. Die ersten Untersuchungen bestätigen meinen Verdacht. Der vermeintliche Einbruch wurde inszeniert. Die Alarmanlage wurde von innen deaktiviert, das Fenster von innen eingeschlagen. Der Mörder kam nicht von außen, sondern gehörte zum engsten Kreis. Die Befragungen ergeben ein komplexes Bild von Richard Hohenstein, ein tyrannischer Patriarch, der seine Familie mit eiserner Hand kontrollierte, ein brillanter Geschäftsmann mit zweifelhafter Moral, ein Kunstliebhaber mit exquisitem Geschmack, aber fragwürdigen Erwerbsmethoden. Alexander Hohenstein macht keinen Hehl aus seinem Hass auf den Vater. Ein großer Mann mit harten Gesichtszügen und dem Geruch von teurem Whisky im Atem, trotz der frühen Stunde.
Er hat mich enterbt, weil ich mich weigerte, in seine Fußstapfen zu treten, erklärt er mit kaum unterdrückter Wut. 30 Jahre lang habe ich versucht, seine Anerkennung zu gewinnen, bis ich begriff, dass er nicht fähig war zu lieben.
Wo waren Sie zum Tatzeitpunkt? Srenje, frage ich.
Allein auf der Terrasse. Ich brauchte frische Luft. Er lacht bitter. Kein Alibi, ich weiß. Machen Sie sich die Mühe und verhaften Sie mich gleich?
Sophia Hohenstein, die Tochter, bietet ein nuancierteres Bild. Eine intelligente Frau mit scharfem Verstand und einer gewissen Melancholie in den Augen. Mein Vater war kompliziert, sagt sie nachdenklich. Brillant, aber kalt. Er förderte meine Karriere als Kunsthistorikerin, aber nie ohne Hintergedanken. Alles war Berechnung bei ihm. Auch seine Ehe? Srenje, frage ich. Sie zuckt die Achseln. Elisabeth ist seine dritte Frau, 30 Jahre jünger. Was glauben Sie? Elisabeth Hohenstein, die junge Witwe, wahrt eine kühle Fassade. Atemberaubend schön, mit dunklen Haaren und bernsteinfarbenen Augen, die nichts preisgeben. Unsere Ehe war eine Partnerschaft, erklärt sie ohne Umschweife. Richard schätzte meine Gesellschaft und ich genoss die Vorteile seiner Position. Wir hatten keine Illusionen übereinander. Keine Liebe? Srenje, frage ich. Liebe, wiederholt sie, als wäre das Wort in einer Fremdsprache. Vielleicht auf seine Art. Richard konnte großzügig sein, wenn man seine Regeln befolgte. Bei der Durchsuchung von Richards Arbeitszimmer entdecke ich ein kürzlich geändertes Testament. Noch nicht unterschrieben, aber vorbereitet. Es hätte die Erbfolge dramatisch verändert. Statt Elisabeth als Haupterbin einzusetzen, wollte Richard einen Großteil seiner Kunstsammlung an verschiedene Museen spenden, mit der Auflage, deren Herkunft gründlich zu erforschen. Eine seltsame Bedingung, die mich stutzig macht. Parallel dazu stoße ich auf Hinweise, dass Teile von Hohensteins berühmter Sammlung möglicherweise aus NS-Raubkunst stammen könnten. Professor Berger, der Kunstexperte, ein nervöser Mann mit Nickelbrille und zitternden Händen, bestätigt widerwillig meine Vermutung.
Es gibt Lücken in der Provenienz einiger Hauptwerke, gesteht er. Stücke, die während des Krieges den Besitzer wechselten, ohne ausreichende Dokumentation. Aber das ist bei vielen Sammlungen dieser Generation der Fall. Die Zeiten waren chaotisch.
Alexander Hohenstein wird zunächst als Hauptverdächtiger ins Visier genommen. Enterbt, verbittert, mit finanziellen Problemen und ohne Alibi für den Tatzeitpunkt. Doch mein Instinkt sagt mir, dass die Wahrheit komplexer ist. Ein entscheidender Durchbruch kommt, als ich in einem versteckten Safe hinter einem Gemälde einen Brief finde. Geschrieben von Richard selbst. Datiert einen Tag vor seinem Tod. Darin gesteht er, dass ein Großteil seiner Sammlung von einer jüdischen Familie namens Goldstein stammt, die im Holocaust umkam. Sein Vater, Heinrich Hohenstein, hatte als Arisierungsbeauftragter die Kunstwerke zu Spottpreisen erworben und nach dem Krieg ihre Herkunft verschleiert. Ich habe zu lange geschwiegen, schreibt Richard. Morgen, an meinem Geburtstag, werde ich die Wahrheit sagen und den Prozess der Restitution beginnen. Es ist Zeit, dass unsere Familie mit dieser Schuld aufhört zu leben. Ich erkenne, der Mord sollte verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Eine Wahrheit, die nicht nur das moralische Erbe der Familie, sondern auch ihr finanzielles Vermögen bedrohen würde. Ich beginne, zwei parallele Ermittlungsstränge zu verfolgen. Die Suche nach dem Mörder und die Erforschung der wahren Herkunft der Kunstwerke. Sophia Hohenstein, selbst Kunsthistorikerin, bietet ihre Hilfe an. Sie wirkt aufrichtig erschüttert über die Enthüllungen. Ich habe immer geahnt, dass etwas nicht stimmte, gesteht sie, während wir gemeinsam alte Kataloge durchsehen. Die Art, wie mein Vater bestimmte Fragen über die Herkunft der Sammlung abblockte, aber ich hätte nie gedacht. Gemeinsam durchforsten wir alte Dokumente, Kataloge, Fotografien. Wir entdecken Verbindungen zwischen Heinrich Hohenstein und dem NS-Regime. Er war kein hochrangiger Nazi, aber ein Opportunist, der vom System profitierte und nach dem Krieg seine Spuren verwischte. Elisabeth Hohenstein reagiert defensiv auf die Ermittlungen. Was spielt es für eine Rolle, woher diese Bilder kamen? Srenje, fragt sie kühl. Es ist 80 Jahre her. Die ursprünglichen Besitzer sind tot. Ihre Erben, falls es welche gibt, haben sich nie gemeldet. Als ich sie mit dem Brief konfrontiere, enthüllt sie widerwillig ihre eigene Verbindung zur Geschichte. Ihr Mädchenname ist Goldmann, eine eingedeutschte Version von Goldstein. Meine Großeltern überlebten den Holocaust, aber verloren alles, erklärt sie mit plötzlicher Intensität. Ich wusste nicht, dass Richards Familie involviert war. Als wir heirateten, als ich es herausfand, war es kompliziert. Kompliziert genug, um einen Mord zu rechtfertigen? Srenje, frage ich direkt. Ihre Augen verengen sich. Vorsicht, Kommissar, Unterstellungen dieser Art könnten Sie teuer zu stehen kommen. Dr. Weber, der Anwalt, versucht aktiv, meine Ermittlungen zu behindern. Ein älterer Herr mit der Autorität jahrzehntelanger Macht und dem Selbstbewusstsein, das daraus erwächst. Er bestreitet die Authentizität des Briefes, verweigert Zugang zu Familienunterlagen, droht mit rechtlichen Schritten. Sie graben in Dingen, die besser begraben bleiben sollten, Kommissar, warnt er. Nicht alle Wahrheiten müssen ans Licht kommen. Die Situation eskaliert, als Sophia nach einem späten Abend in den Archiven beinahe einem Unfall zum Opfer fällt. Die Bremsen ihres Wagens wurden manipuliert. Sie überlebt nur knapp. Jemand will verhindern, dass wir die Wahrheit finden, sagt sie zu mir, noch zitternd vom Schock. Aber jetzt bin ich erst recht entschlossen. Bei der Durchsicht alter Familienfotos mache ich eine verblüffende Entdeckung. Auf einem Vorkriegsfoto der Familie Goldstein erkenne ich ein Gesicht, das mir bekannt vorkommt. Eine junge Frau, die unverkennbar Marie Schmidt ist, die Haushälterin der Hohensteins. Konfrontiert mit dem Foto, bricht Marie schließlich ihr jahrzehntelanges Schweigen. Ihr wirklicher Name ist Rachel Goldstein. Sie überlebte als einzige ihrer Familie den Holocaust, versteckt von einer christlichen Familie. Nach dem Krieg entdeckte sie, wohin die Kunstsammlung ihrer Familie verschwunden war, und fasste einen kühnen Plan. Sie nahm eine neue Identität an und bewarb sich als Haushälterin bei den Hohensteins. 25 Jahre habe ich gewartet, sagt sie mit ruhiger Stimme, während wir in der Küche sitzen, dem einzigen Ort im Haus, der wirklich ihr Reich ist. Habe zugesehen, wie sie mit unseren Schätzen prahlten, wie sie in Luxus lebten, aufgebaut auf dem Leid meiner Familie. Ich wollte Beweise sammeln, Gerechtigkeit finden. Haben Sie Richard getötet? Srenje, frage ich direkt. Sie schüttelt entschieden den Kopf. Nein, im Gegenteil. In den letzten Jahren hatte ich begonnen, mit ihm zu sprechen, ihm die Wahrheit zu enthüllen. Er war erschüttert, als er begriff, was sein Vater getan hatte. Er wollte es wieder gut machen. Deshalb sollte er sterben, weil er die Wahrheit sagen wollte. Gleichzeitig entdecke ich Beweise, dass Dr. Weber seit Jahrzehnten über die wahre Herkunft der Kunstwerke Bescheid wusste und aktiv daran beteiligt war, diese zu verschleiern. gefälschte Provenienzpapiere, bestochene Experten, unterdrückte Nachforschungen. Die Konfrontation findet in der Bibliothek der Villa statt. Ich habe alle Beteiligten zusammengerufen: Elisabeth, Alexander, Sophia, Doktor, Weber und Marie, Rachel. Ich lege die Beweise vor, rekonstruiere die Geschichte der geraubten Kunstwerke und die Vertuschung über Generationen. Dr. Weber bricht schließlich zusammen und gesteht seine Rolle. Ich habe nur getan, was Heinrich von mir verlangte und später Richard, die Familie zu schützen, das Vermögen zu bewahren. Es war meine Lebensaufgabe. Aber sie haben Richard nicht getötet, sage ich. Als er beschloss, die Wahrheit zu sagen, sahen sie ihr Lebenswerk bedroht. Aber zum Mord waren sie nicht fähig. Natürlich nicht, erwidert Weber entrüstet. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, dass es ein Fehler wäre, aber ich hätte niemals... Nein, unterbreche ich. Der Mord war impulsiv, emotional. Jemand, der sich betrogen fühlte, als Richard plötzlich sein Gewissen entdeckte. Ich wende mich Elisabeth zu. Sie heirateten Richard, weil sie wussten, wer er war, oder vielmehr, wessen Sohn er war. Sie wollten Gerechtigkeit für ihre Familie, die Goldsteins. Aber dann geschah etwas Unerwartetes. Richard wollte tatsächlich das Richtige tun. Elisabeth bleibt ruhig. Ihre Haltung verändert sich kaum. Sie verstehen nichts, sagt sie kühl. Ich heiratete ihn aus Berechnung. Ja, ich wollte zurückholen, was meiner Familie gehörte. Aber nicht durch öffentliche Restitution. Ich wollte alles. Als seine Frau würde ich erben, was meiner Familie gestohlen wurde. Aber dann änderte Richard sein Testament, fahre ich fort. Plötzlich sollten die Kunstwerke an Museen gehen, mit der Auflage, ihre Herkunft zu erforschen. Sie hätten nichts bekommen. 5 Jahre, sagt Elisabeth bitter. 5 Jahre habe ich mit diesem Mann verbracht, seine Launen ertragen, seine Kälte. Und dann, als er endlich sein Gewissen entdeckt, will er alles verschenken? Nein, das konnte ich nicht zulassen. Sie beschreibt, wie sie Richard in seinem Arbeitszimmer konfrontierte, wie der Streit eskalierte, wie sie in blinder Wut die Skulptur ergriff und zuschlug. Danach inszenierte sie den Einbruch, um den Verdacht abzulenken. Als ich sie verhaften will, zieht Elisabeth plötzlich eine Waffe, Richards Jagdpistole. Eine gefährliche Situation entsteht, als sie droht, sich selbst oder andere zu verletzen. Es ist schließlich Marie Rachel, die sie mit ruhigen Worten zur Aufgabe überredet. Genug Blut ist vergossen worden, sagt die alte Frau sanft. Genug Leben wurden zerstört. Lass es enden. Hier und jetzt. Elisabeth wird verhaftet und gesteht den Mord. Die Wahrheit über die NS-Raubkunst kommt ans Licht. Alexander und Sophia, erschüttert über das dunkle Erbe ihrer Familie, beschließen, die Kunstwerke an die rechtmäßigen Erben zurückzugeben, in diesem Fall an Rachel Goldstein, die einzige Überlebende. Dr. Weber wird wegen Beihilfe und Vertuschung angeklagt, kooperiert aber mit den Behörden und hilft, weitere Fälle von NS-Raubkunst aufzuklären. Rachel Goldstein erhält nach 80 Jahren endlich Gerechtigkeit. Sie entscheidet, dass einige der bedeutendsten Werke in Museen ausgestellt werden sollen, mit der vollständigen Geschichte ihrer Herkunft als Mahnmal und Erinnerung. Einige Monate später besuche ich eine Sonderausstellung im Münchner Haus der Kunst. Geraubte Kunst, die Sammlung Goldstein, zeigt die Werke in einem neuen Kontext, mit ausführlichen Informationen über ihre Geschichte und das Schicksal ihrer ursprünglichen Besitzer. Sophia Hohenstein, die bei der Konzeption der Ausstellung half, trifft mich dort. Es ist seltsam, sagt sie nachdenklich. Mein ganzes Leben lang war ich stolz auf das Erbe meiner Familie. Jetzt muss ich alles neu bewerten. Rachel Goldstein nun wieder unter ihrem wahren Namen lebend, hat ihren Frieden gefunden. Ich dachte, Rache würde mir Genugtuung bringen, sagt sie zu mir, aber es ist die Wahrheit, die befreit. Ich denke über die Last der Vergangenheit nach und wie Schuld über Generationen weitergegeben wird. Manche Verbrechen verjähren nie wirklich. Sie warten nur darauf, entdeckt zu werden. Als ich die Ausstellung verlasse, fällt mein Blick auf zwei nebeneinander hängende Fotografien. Ein altes Familienporträt der Goldsteins vor dem Krieg, glücklich und ahnungslos vor ihrem tragischen Schicksal, und daneben ein Foto der Familie Hohenstein aus den 50er Jahren. Wohlhabend, respektiert, aber mit Schatten in den Augen. Mein Handy klingelt, ein neuer Fall wartet, während die Besucher weiter durch die Ausstellung strömen, nun endlich die vollständige Geschichte der Kunstwerke kennend.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.